Kulturmenü. Der Podcast mit Angelika Ortner.
Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Johann Gottfried Herder war ein deutscher Dichter, Theologe und Kulturphilosoph der Weimarer Klassik. Um ihn geht es heute nicht, wenngleich er mit Johann Wolfgang von Goethe befreundet war. Trotzdem darf er nicht unerwähnt sein, denn er legte eigentlich den Grundstein zu Goethes wohl bekannteste Ballade, dem Erlkönig. Herder übersetzte eine dänische Volksballade über einen Ritter. Das Wort Elfe übersetzte er allerdings falsch, nämlich mit Erle. So wurde aus einer Elfe ein Baum mit einer dämonischen Naturkraft, was Goethe zu seiner Ballade anregte. Wer reitet zu spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Wer kennt ihn nicht, diesen Beginn, der sofort den Ton vorgibt und der uns in eine spannende, düstere Atmosphäre hineinzieht? Dieser Text ist vielfach vertont worden und wie so oft ist es auch beim Erlkönig so, dass man eine eigene Podcast-Reihe dazu starten könnte. Wir befassen uns in dieser Folge heute mit den Vertonungen von Franz Schubert und Karl Löwe. Der Erlkönig ist Schuberts erstes gedruckte Werk. Daher hat es die Opuszahl 1. Und wie immer ist das Klavier bei seinen Liedern viel, viel mehr als nur ein Begleitinstrument. Das Vorspiel holt uns in die Nacht mit wildem Galopp, Hufgetrampel am Waldboden und Wind, der uns um die Ohren pfeift. Und dann erzählt uns der Sänger die Geschichte, die Ballade vom Erlkönig.
Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt.
Gerald Moore am Klavier und Dietrich Fischer-Dieskau. Für viele einer der herausragenden Jahrhundertsänger mit einer riesigen Bandbreite an klanglichen Möglichkeiten und beim Liedgesang ein musikalischer Geschichtenerzähler. Er wäre heuer 100 Jahre alt geworden, ein Grund mehr, warum ich seine Aufnahme als erste Musikeinspielung gewählt habe. Aber eigentlich möchte ich nicht zu viel von Fischer-Dieskau schwärmen, sondern viel lieber von meinem heutigen Gast. Georg Niegel ist einer der meistbeschäftigten Sänger an nahezu allen Opernhäusern, Theaterbühnen und Konzertsälen in Europa. Sein Repertoire umfasst mehrere Jahrhunderte und reicht bis zur zeitgenössischen Musik. Seine Einspielungen und DVD-Produktionen für Alpha Classics Out Here Music wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Georg, in einem Interview hast du mal gesagt, dass dein großes Interesse an der Redekunst daherkommt, weil der Text immer vor der Musik da ist. Mhm. Und wenn du jetzt Goethes Text hernimmst, wie liest du das dann? Ist das für dich die Geschichte eines sterbenden Kindes oder liest du das im philosophischen Sinn, also dass der Vater die vernünftige Figur da der Aufklärung irgendwie darstellt und der Sohn steht dann für den Sturm und Drang der damaligen Zeit?
Ich glaube, es war ein Interview von Georg Friedrich Haas, wo er über den Erlkönig gesprochen hat, dass das eigentlich eine Kinderverzara-Geschichte ist. Da war ich damals einigermaßen überrascht. Auf der anderen Seite könnte man es auch so lesen. Das Interessante ist ja in der Romantik, dass vieles, was wir heute als das glauben zu verstehen, was gemeint gewesen ist, zum Teil gar nicht für uns so richtig ist, weil die Zeit ja auch eine war, in der große Unterdrückung herrschte, vor allem für die Literaten. Also Goethe zum Beispiel musste ja fliehen und nicht nur er, Büchner, alle sind alle irgendwo einmal verschwunden. Ganz einfach aus dem Grund, weil damals zu der Zeit ja auch große Repressalien waren. Nach der Französischen Revolution wussten ja die, also zum Beispiel gerade in Österreich, Metternich, Staat, also da wurde auch vieles anders erzählt, als was es eigentlich gemeint war. Also ich gebe nur ein kleines Beispiel, die Forelle, ja, man würde ja jetzt meinen, die Forelle, das ist, kennt ja jeder, ne? Das ist irgendwie eine Geschichte. Das wurde von einem gewissen Herrn Schubart geschrieben, der Text, und der ist im Gefängnis gesessen. Und man könnte das auch verstehen, als dass der Künstler, also das Ich, das die Geschichte erzählt, an der Brücke steht und unten kommt eben der Fischer und der macht das Wasser trübe. Und dieser Fischer ist eigentlich nichts anderes als ein Politiker, der das Volk, das glücklich im Wasser noch herum geplanscht hat, auf einmal verführt und ihm in eine andere Richtung bringt. Das ist ein hochpolitischer Text. Das ist jetzt bei Erlkönig nicht so. Aber trotzdem, wir müssen zum Teil das Firnis abtragen, um diese Texte auch richtig zu verstehen. Ich gebe dir recht mit deiner Interpretation. Was mich bei meiner Arbeit am meisten interessiert, ist immer, was ist eigentlich der Text, wie ihn der Komponist sieht.
Und nicht wie ihn der Dichter sieht.
Eigentlich nicht, nein. Mhm. Also da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Mhm. Es gibt ein kleines Buch, der hieß Jänner. Der war der Schüler von Johannes Brahms, angeblich der Einzige. Und der Johannes Brahms hat ihm gesagt, in der Früh müssen Sie ein Gedicht lesen. Denken Sie an einen Schauspieler damals, er nennt auch einen, das war ein berühmter Burgschauspieler, dann müssen Sie gut essen, schlafen und dann vertonen Sie den Text. Mhm. Was heißt das? Das heißt, er soll eigentlich den Text zuerst einmal sprechen. Das heißt, wir haben es eigentlich damit zu tun, wenn ich also zum Beispiel jetzt nehme ich den Erlkönig her von Schubert. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem Kind. Ja, so. Wenn ich das jetzt spreche, wie man damals am Theater gesprochen hat, nämlich Pathos, ja, Das Pathos ist eigentlich eine Sprechform gewesen, die bis ins 20. Jahrhundert am Theater üblich war. Das hat dann leider Gottes mehrere Gründe gehabt, warum das mehr oder weniger verdrängt wurde. Erstens einmal, weil die Nationalsozialisten auch sehr pathetisch gesprochen haben. Das war ein ganz wichtiger Hauptgrund. Und dann kommt noch eines dazu, das ist der Film. Früher haben die Schauspieler über 2 Oktaven gesprochen. Heute reden sie eigentlich nur mehr in einer kleinen Terz, höchstens in einer Quint, weil es darum geht, weil es vom Film her kommt, dass sie normal miteinander reden. Das Problem ist aber nur, dass man dann meistens die Schauspieler am Theater nicht mehr versteht, weil es zu leise ist. Mhm. In dem Moment, ich pathetisch spreche, also im Pathos-Stil, bin ich sofort verstehbar, weil einfach die Stimme einen viel höheren Formanten hat. Ja, also, wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Da brauche ich keine Verstärkung im Theater. Also zum Beispiel,
naja, du brauchst keine Verstärkung.
Nein, aber ein gut ausgebildeter Schauspieler auch. Nicht, ja. Ja, so, also was heißt das jetzt, um zurückzugehen zu Schubert? Ich gehe mal davon aus, dass der das Sprechen am Theater im Ohr hatte, so wie eben der Brahms zum Jänner gesagt hat, machen Sie das so wie ein Schauspieler. Mhm. Und dass der das zuerst einmal für sich rezitiert hat. Ja? Und wenn man jetzt die Tonhöhen so annähernd spricht, ja, wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Fertig.
Dann ergibt sich die Melodie.
Mhm. Ja, und dadurch ist sozusagen durch dieses pathetische Sprechen das Fast-Singen schon da. Mhm. Das heißt, das Schauspielersprechen war eigentlich viel näher dem Singen. Und das Singen war dem Schauspielersprechen viel näher, früher, als es heute ist. Mhm. Also wenn man sich heute eine Aufnahme anhört auf YouTube, zum Beispiel vom Erlkönig, dann wird meistens gesprochen, der Erlkönig, wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind oder so irgendwie.
Da sind wir wieder
dann
bei dem kleinen,
sofort wieder bei der kleinen Terz oder höchstens bei der Quint. Mhm. Und es wird zwar der Text pur gebracht, aber es ist die Interpretation an sich relativ gering. Ja? Mhm. Wenn man jetzt aber den Schubert'schen Text hernimmt und den mal jetzt nur im pathetischen Sinne durchsprechen würde, ja, dann hat man eigentlich schon relativ viel von der Interpretation, die Schubert selbst zu dem Text hatte. Mhm. Ja? Was mir sehr wichtig ist, das ist, wenn man sich jetzt zum Beispiel den Moissy anhört, ein berühmter Schauspieler von Max Reinhardt gefördert. Er war der erste Jedermann in Salzburg, war ein ganz, ganz, ganz großer Schauspieler seiner Zeit. Da gibt es eine sehr interessante Aufnahme, wo er den Erlkönig auf eine Art und Weise spricht, wie man das sich heute gar nicht mehr vorstellen könnte, dass ein Schauspieler das sprechen könnte oder so sprechen würde. Und ich würde vorschlagen, man hört sich das mal an.
Ja, lassen wir ihn mal sprechen.
Bleibe ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säuselt der Wind. Willst, feiner Knabe, du mit mir gehen? Meine Töchter sollen dich warten schön, meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich an. Mein Vater, siehst du nicht dort? Herr Königs Töchter am düstern Ort. Mein Sohn, ich seh es genau. Es scheinen die alten Weiden so grau. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt. Und bist du nicht willig, so brauch ich den Halt. Mein Vater, jetzt, fasst er mich an. Der König hat mir ein Leid getan. Dem Vater grauset, er reitet geschwind, er hält in den Armen das ächzende Kind, er reicht den Hof mit Mühe und Not. In seinen Armen das Kind war tot.
Also, was hören wir da jetzt? Wir hören verschiedene Stimmen. Er gibt dem Erlkönig eine Stimme, er gibt dem Vater eine Stimme, er gibt dem Kind eine Stimme, dem Sohn. Und genau dasselbe finden wir ja auch beim Karl Löwe und auch beim Franz Schubert. Soweit ich mich erinnern kann, ist der Erlkönig um die 100 Mal vertont worden, wenn nicht sogar mehr. Also ich hab da jetzt nicht den Überblick, weil ich jetzt nicht genau nachgeschaut habe. Aber vielleicht zur Entstehungsgeschichte vom Erlkönig bei Schubert ist ja auch noch eines zu bedenken. Der Franzl war in einem Internat, nämlich im Internat der Wiener Sängerknaben. Also heute sind es die Wiener Sängerknaben, der K&K-Knaben, und hat dort nicht nur Kollegen gehabt, die Hofmusikkapelle, die Kirchenmusik gemacht haben, sondern eben war das auch eine Schule, wo sie aus ganz Österreich Studenten geholt haben, die dann im höheren Beamtenapparat im K&K-Reich arbeiten sollten. Und die waren diejenigen, die zu diesem berühmten Schubert-Kreis gehört haben. Und die haben sich, das ist der Beginn der Schubert-Triade, da gab es den Schubert noch nicht, die haben sich einmal in der Woche getroffen oder zweimal, und man hat sich zusammengesetzt, man hat über Themen geredet und man hat selbst Gedichte vorgetragen. Und dann werden die irgendwie gehört haben, dass da einen in der Schule gibt, der auch gut komponiert. Das war der Franz Schubert. Ja. Und irgendwie ist er dann also zu denen in diesen Kreis hineingekommen. Und der hat dann angefangen, auch die Gedichte von ihnen zu vertonen. Deswegen haben wir diese ganzen Vertonungen von Meyerhofer, vom Seidel, vom Bauernfeld. Das waren ja alles Freunde von ihm. Ne? Mhm. Und bei Goethe war es natürlich was Besonderes, ja, dass er den Erlkönig vertont als 16-Jähriger. Opus 1, dieses Opus 1 ist ja dann auch deswegen entstanden. Die haben dann ein Geld zusammengelegt und haben einen Druck gemacht mit mehreren Liedern von Franz Schubert. Und da war der Erlkönig das erste Lied drinnen, haben das dann auch an den Goethe geschickt, mit der Bitte, er möge sich das doch irgendwie zu Gemüte ziehen. Und der hat das aber mehr oder weniger abgelehnt.
Und
ja.
zurückgeschickt, ja, wahrscheinlich ungeöffnet also, angeblich.
Ja, es hat ihn nicht interessiert. Und jetzt muss man sich vorstellen, also ich war ja auch in einem Internat, ja, also das sind, was heißt das, also ich war ja auch Sängerknabe, also wir haben halt im Augartenpalais gewohnt, also ein großes Haus mit vielen, vielen Zimmern, damals noch bei der Jesuitenkirche, also ein eher ruhigerer Standort, das heißt, wenn die Nacht hereingebrochen ist, ich kann so ein Ort auch etwas Gespenstisches haben, ja. Und natürlich waren die Gespensterlieder, da gibt es ja einige Vertonungen auch von Schubert, für so junge Knaben, stelle ich mir mal vor, sehr interessant. Ja. Mhm. Dass der das dann so kongenial vertont hat und dann auch noch schon so jung, ja, ist natürlich das absolute Unverständnis und wo man eigentlich nur mal sagt, also der Hanno Kuhr hat das einmal richtig gesagt, man stelle sich mal vor, das ist Opus 1, das knallt da rein mit einer der interessantesten und wichtigsten Vertonung von einem Lied, die es überhaupt gibt, ja, von einem 16-Jährigen. Ja, also das ist ja völlig Irrsinn, ja, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Es gibt vom Erlkönig, vom Franz Schubert mehrere Fassungen. Ich glaube 5 oder 6, ich weiß das jetzt nicht genau. Aber das war offenbar schon ein Lied, wo sie einfach gesagt haben, komm Franzl, spür uns das vor.
Das ist es.
Ja, das ist es.
Du hast seinen Freundeskreis erwähnt. Mhm. Wer auch zu seinem Freundeskreis gezählt hat, war der Sänger Johann Michael Vogel.
Ja.
Und der war der Erste, der das irgendwie für ein größeres Publikum uraufgeführt hat, den Erlkönig.
Ja.
Das war 1821 im Kärntner Tortheater. Ja. Also meine Hörerinnen und Hörer wissen bereits, wo das heute wäre, da wo das Sache ist. Und jetzt würde ich ganz gern wissen, weil eben der Johann Michael Vogel sehr für die Verbreitung auch dieser Lieder gesorgt hat, auch später noch. Kommt man an dem, wenn man sich mit Schubert oder dem Erlkönig beschäftigt, genauso wenig vorbei, wie wenn man am Schikaneder nicht vorbeikommt, wenn man sich mit Mozarts Zauberflöte...
Ja, natürlich.
Ist der schon sehr wichtig?
Ja. Also ich habe auch... es gibt eine kleine Biografie über den Vogel, leider nur mal im Antiquariat. Ich habe die auch gelesen.
Klar, dass du die hast.
Ja. Und der Vogel war aber nicht bei ihnen in der Schule, das darf man ja auch nicht vergessen. Der war ja Vogel war ja um vieles älter als Schubert. Und Vogel war ein berühmter und anerkannter Sänger in Wien. Im Kärntner Tortheater war es so, dass die Abonnentenkonzerte gemacht haben. Das hat bedeutet, dass die, Also erstens mal Abonnentenkonzerte hat immer bedeutet, man hat sozusagen ein Abonnement aufgelegt, um das Konzert schon vorher zu verkaufen, damit man es überhaupt produzieren kann. Und beim Kärntner Tortheater war es so, dass die Sänger einmal oder mehrere Male im Jahr, das weiß ich jetzt nicht genau, das Kärntner Tortheater zur Verfügung gestellt bekommen haben und die konnten dann dort was aufführen und die Einnahmen haben ihnen gehört. Der Vogel war ja auch in der Gruppe, die dann zum Beethoven gegangen sind und ihn gebeten haben, seine Oper Fidelio zu überarbeiten und haben eigentlich den Fidelio dann erst wirklich berühmt gemacht, weil bei der Premiere ist er mehr oder weniger durchgefallen. Okay. Ja. Und das ist eigentlich entstanden durch so ein Abonnentenkonzert. Und solche Abonnentenkonzerte waren eben auch Konzerte oder Subskriptionskonzerte, hat man das auch genannt. Ja. Diese Konzerte waren sehr oft dann, wenn man sich heute die Programme anschaut, also da wurden Symphonien gespielt und Chöre und eben auch Lieder gesungen. Mhm. Ja. Und Vogel hat offenbar den Erlkönig als so wichtig und gut angesehen, dass er ihn dann eben zur Aufführung gebracht hat und was auch dem Franz Schubert einen gewissen Bekanntheitsgrad in Wien verschafft hat. Also es war nicht so, dass der Franz Schubert nur ein armer Mann war, sondern die Leute haben also bei seinen Verlegern, ich glaube, wer war denn das geschrieben? Ich glaube, der Belli oder was weiß ich, wer das alles war. Das müsste ich jetzt wirklich nachlesen. Mhm. Die sind da schon hingegangen und haben gefragt, gibt's was Neues? Ja, also es gibt, glaube ich, über 30 Opus-Sammlungen von Schubert, wo Liedersammlungen verkauft wurden. Das haben die Leute kaufen können. Mhm. Der Vogel wurde dann für den Schubert so wichtig, weil er einfach ein wahnsinnig berühmter Sänger war, die sich auch offenbar freundschaftlich verbunden waren und ja auch miteinander dann herumgereist sind. Das gesamte Konzertwesen Anfang des 19. Jahrhunderts war völlig anders, als wir es heute kennen. Man ist irgendwo hingefahren, hat gewusst, dort gibt es einen Salon, dort ist man dann aufgetreten, man hat dann ein bisschen Geld dafür gekriegt, dann hat man vielleicht schon einen Freund irgendwo in Steyr gehabt, da ist man dann auch wieder hingefahren, dann hat man dann wieder musiziert, hat ein bisschen Geld dafür gekriegt und ist sozusagen von einem Ort zum anderen gereist. Es hat ja in dem Fall auch noch nicht die Impresarii gegeben, die jetzt Liederabende zusammengestellt hat. Liederabende, wie wir sie heute kennen, ja, sind ja erst in 1860er Jahren durch den Julius Stockhausen und die Clara Schumann entstanden. Ja. Der Julius Stockhausen, ganz wichtig, als Freund von Johannes Brahms, das haben wir wieder beim Brahms, ja, und von der Clara Schumann. Die wollten eigentlich den Robert Schumann bekannt machen, da war der Robert schon in der Psychiatrie und ist dann auch gestorben gewesen. Und die Konzerte waren in großen Sälen, wo die Clara Schumann oder Clara Wieg, aber Clara Schumann, nennen wir es Clara Schumann, Solo gespielt hat und der Stockhausen mit ihr teilweise Lieder gesungen hat. Aber es war damals überhaupt noch nicht üblich, eine schöne Müllerin ganz durchzusingen.
Aber er hat die uraufgeführt, oder? Verbreitet.
Wirklich uraufgeführt hat die schöne Müllerin, glaube ich, ein anderer Sänger, soweit ich mich erinnern kann. Aber bei der Winterreise bin ich mir fast sicher, dass er der Erste war, der die Winterreise dann wirklich in einem gesungen hat.
Und die Dichterliebe hat aber der Brahms begleitet.
Ja.
Also begleitet, ich will gar nicht begleitet sagen, weil es ist ja keine Begleitung. Naja, aber mit ihm halt.
Also der Johannes Brahms und die Clara Schumann waren dann sehr wichtig fürs Konzertwesen im 19. Jahrhundert, weil man darf nicht vergessen, also die großen Zentren waren eigentlich die Chorveranstalter. Also wo dann Oratorien und sowas aufgeführt worden sind und die Symphonieorchester. Ja.
Und die Kirchen mit den
Messen? Naja, die Kirchen natürlich auch, aber jetzt so, wie wir es heute kennen, also dass da jetzt irgendwie ein Sänger mit einem Pianisten engagiert wird im Konzerthaus, das ist viel später erst entstanden. Also der Musikverein war ja auch in der Gründung, wo ja auch Schubert noch aufgetreten ist, aber da waren sie noch in der Tuchlauben. Also den Musikvereinssaal, den wir heute kennen, das war ja auch ein Mehrzweckgebäude. Ne? Da war ja Hochschule drinnen, da war Orgel wurde da gespielt und waren die verschiedenen Konzertsäle, dann war die Universaledition, die ist ja auch heute noch drinnen. Mhm. Also das waren diese Räume und Säle waren eigentlich Kulturtempel. Ja? Der Musikverein eher in Wien eher so der Adelige und das Konzerthaus dann eher das Bürgerliche.
Aber ein schöner Begriff, Kulturtempel, gibt es heute gar nicht mehr. Könnte man
immer,
also gar nicht.
Immer weniger. Ja. Aber Um nochmals zurückzukommen, der Komponist hat zur Zeit von Schubert, wenn er ein Lied vertont hat, hat er vom Verlag ein Geld gekriegt und dann waren die Rechte weg und er hat nichts mehr daran verdient. Mhm. Ja? Also das ist schon, also der hat quasi 10 Schilling für das Lied bekommen und dann war es das. Mhm. Ja? Also diese ganzen Rechte und obwohl, also das ist zum Beispiel eine ganz interessante Geschichte, der erste, der sich wirklich um die Rechte für Künstler gekümmert hat, war der Beaumarchais, mhm. also der Autor vom Le Nozze di Figaro oder Figaros Hochzeit. Aber dass sich das dann also sozusagen in der Art und Weise weiterentwickelt hat, so dass wir das, wie das Konzertwesen, wie wir es heute kennen, das ist eigentlich eine Geschichte, die erst Ende des 19. Jahrhunderts zumindest bei uns sich so durchsetzt. In England und Holland war das früher. Also das ist auch zum Beispiel interessant, also wenn man sich Hammerflügel heute anschaut, die Fortepianos in England sind eigentlich schon Ende des 18. Jahrhunderts so, dass sie in einem großen Saal gespielt werden können. Bei einem Grafflügel, das sind eigentlich Instrumente, ich erzähle das alles, weil das wichtig ist für den Erlkönig. Das sind eigentlich Instrumente, die eher in den Salon gehören.
Weil sie also, zu leise sind für den großen Konzert.
Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Also jetzt, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu kompliziert erzählt. Also man ist herumgereist, man hat Lieder gesungen und man hat vor allem Lieder im Salon aufgeführt. Also dass das in einem Saal, wie in einem im Kärntner-Tortheater gesungen wurde oder dann eben später von Stockhausen in einem Saal wie 1000 Leute, ja, in Leipzig und so, das ist schon was anderes und da entwickelt sich auch eine Interpretationsgeschichte, die eine andere ist als die Komponisten noch selbst kannten. Und wir haben ja dann noch einmal einen großen Bruch, nämlich wir haben ungefähr bis 1850 jedes Jahr eine Neuentwicklung bei den Instrumenten, bei den Musikinstrumenten und dann kommen die Steinways und Bösendorfer und natürlich auch Bechstein und was da noch alles gegeben hat und nivellieren.
Alles ist anders.
Mhm. Und wir haben auf einmal Tonmöglichkeiten auf diesen Klavieren, die eigentlich gar nicht dem entsprechen, was Schubert kannte. Und das.
Also, Klangmöglichkeiten.
Ein heutiges Klavier, ja, mit dem habe ich 3 Pedale, ja, und das war's. Ja. Bei einem Instrument, das der Beethoven, der Schubert, davor natürlich auch noch Mozart und Haydn, da haben wir noch einen Fagottzug, da haben wir einen Lautenzug, da haben wir, also ich weiß nicht, ganz viele verschiedene Consordino, ja, ganz wichtig, ja, Sordino.
Dämpfer.
Also, wie bitte? Ja, Dämpfer. Den Dämpfer, ja. Also wirklich, wo das Instrument auf einmal wirklich völlig anders klingt, ja. Aber eben in einem großen Saal nicht spielbar wäre. Ja. Mhm. Also da haben wir wirklich einen Bruch. Ja. Und deswegen ist die Frage heute, wenn wir solche Lieder interpretieren, würde ich sagen, gibt es da 2 große Bewegungen. Nämlich die einen, die also in der Tradition von Julius Stockhausen gehen und dann eben nach dem Krieg Disco, ja. Also großer Piano, ja, Bösendorfer oder Steinway, was man halt will, oder Fazioli. Ja. Und dann gibt es die anderen, die eben in die Richtung gehen, Grafflügel, Fortepiano.
Also historische Aufführungspraxis,
ja, genau. Ich persönlich bin der Meinung, dass die historische Aufführungspraxis die richtigere ist.
Naja, du bist ein Kind vom Hahnenchor.
Ja, also nicht nur. Also ich habe sicherlich, die Liedinterpretation betrifft, sicher mit meiner Arbeit auch mit Klavichord und jetzt Tafelklavier bin ich noch viel extremer als viele, die vor mir waren bis jetzt, weil die dann halt meistens ein Fortepiano nehmen aus 1830, 1825, irgendeinen schönen Grafflügel, was ja auch gut ist. Ja. Aber ein Tafelklavier zum Beispiel, ja, oder gar ein Klavichord, ja, das ist nur einmal ein anderes.
Und
ja.
Du musst doch wen finden, der das bedienen der das kann, also der drauf
spielt. Ja, das ist, kann spielt, nämlich ein normaler ja. Pianist kann das nicht spielen.
Ja, wir kommen dann zu deiner Pianistin Ino.
Ja. Aber das ist einmal von der Anschlagstechnik, also wie man das spielt, wirklich noch einmal was anderes. Mhm. Ja. Und ich bin mir sicher, dass der Schubert also alle diese Instrumente kannte und alle vorgefunden hat. Also es gibt ja zum Beispiel die Diskussion, Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Anfrage bekomme, wollen Sie die schöne Müllerin machen, dann sage ich ja mit Fortepiano. Okay, welches Fortepiano nehmen wir? Ja? Naja, jetzt müssen wir eins finden, das laut genug ist für einen großen Saal. Mhm. Und zweitens einmal eins aus der Zeit. Ja? Also ob es dann eine Kopie ist oder nicht. Ja? Und dann wird es schon interessant. Ja? Dann gibt es also heute auch schon in der alten Musikszene dann solche Leute, die sagen, ja, das muss eins von 1828 sein. Mhm. Ja? Und ich glaube aber nicht, dass der Schubert jedes Lied, das er geschrieben hat, zu einem Instrument geschrieben hat, das genau in demselben Jahr entstanden ist. Ja? Also ich glaube das nicht. Ja? Und deswegen glaube ich eher, also das von der Praxis her, der hat gespielt, was er gehabt hat. Mhm. Ja? Also das ist mal ganz wichtig. Mhm. Ja? Das heißt aber auch, dass die Begleitung jedes Mal anders klingt, weil das Instrument anders klingt. Es ist sogar anders gestimmt worden. Ja. Ja? Der Vogel, um jetzt mal vom Vogel zurückzukommen, der Vogel war ein Tenorbariton. Was ist das? Der Vogel hat gesungen, war ein berühmter Sänger von Kluckschen Hauptrollen. Mhm. Das sind auch reine Tenorpartien. Ja? Hat aber auch den Grafen in Figaro gesungen und hat dann den Don Pizarro beim Fidelio gesungen. Also eigentlich, also geht er dann tiefer runter. Und wir haben jetzt zum Beispiel die Geschichte gehabt, dass ich habe jetzt ein Tafelklavier vor kurzem ausprobiert. Das hat eine Stimmung gehabt, das war bei 410. Mhm. Ja? Also es ist viel tiefer, als was wir heute bei 440 sind.
Das könnte dann ein Tenor gar nicht mehr singen.
Nein.
Ja, weil es einfach zu tief ist.
Weil es einfach zu tief ist.
Aber das ist eine ähnliche Stimmgeschichte wie deine, weil wie wir uns kennengelernt haben vor 30 Jahren, warst du auch noch ein Tenor und kein Bariton.
Naja, deswegen habe ich mich auch so viel damit auseinandergesetzt, ja, weil mich das natürlich auch interessiert hat. Also ich habe, wie ich auf der Musikhochschule in Wien studiert habe, ich spreche auch relativ hoch für einen Bariton, obwohl ich habe ja dann die großen, also ich singe jetzt Alberich und Wozzeck und also eigentlich das große bassbaritonale Fach. Ich bin aber ein sehr hell klingender Bariton, ja. Und ich habe mich auch nie wirklich bemüht, jetzt einem Klangideal nachzueifern. Ja, danke für das Wort, ja. Weil man darf nicht vergessen, das hat auch was mit Interpretation zu tun, dass wir, wenn wir eine Aufnahme oft gehört haben, dann haben wir uns an die gewöhnt und dann wollen wir auch die. Ja? Mhm. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, es gibt ein wunderschönes Lied aus Orpheus in der Unterwelt, das hat der Theo Lingen gesungen, als ich noch Prinz war von Arkadien. Mhm. Das ist so genial aufgenommen und ich bin dann das erste Mal mit meiner Mutter mit 16 in die Volksoper gegangen und da hat es der Ossi Kollmann gesungen und ich war tot enttäuscht. Weil er es einfach anders gesungen hat. Mhm. Ja? Und das ist auch das Interessante bei der Interpretation, gerade auch vom Erlkönig. Wir kennen natürlich alle diese Aufnahme von Dieskau. Ja? Mhm. Und auch natürlich das Publikum kennt das. Ist, wenn Sie heute auf Apple gehen und ein Lied eingeben, dann werden Sie als allererstes den Dieskau angeboten bekommen. Weil er also einfach der kommerziell erfolgreichste Sänger ist, was das betrifft. Ja? Ob das jetzt wirklich die stimmigste Aufnahme ist, das ist eine andere Frage.
Ja, da kann man abendfüllend diskutieren. Ja, das ist letztendlich auch Geschmackssache.
Ja, klar. Aber es ist nicht nur Geschmack. Also ich meine, beim Fischer Dieskau, der hat zu dem Zeitpunkt, also nichts gegen die Aufnahme, ja, also, aber grundsätzlich, der hat aus der Edition Peters gesungen. Und die Edition Peters ist nicht die Urtext. Ja? Mhm. Und wenn man sieht, also ich kenne zum Beispiel Lieder von Schubert, das sind in der Edition Peters 60 Fehler. Mhm. Und nicht nur Töne, sondern da wird aus einem Akzent wird auf einmal ein Decrescendo, aus einem Accelerando wird ein Crescendo. Also wo du auf einmal siehst, dass da eigentlich sozusagen auch nochmals beim Druck der Verleger Eingriff genommen hat. Mhm. Deswegen war ja der Schubert auch so dahinter, dass bei der Winterreise und bei der schönen Müllerin alles so gedruckt wird, wie er das will. Weil ja auch da die Rechte so waren, dass sobald er das Papier aus der Hand gegeben hat, hat das nicht mehr ihm wirklich gehört. Mhm. Also man kann das, aber das siehst du bei allen großen Komponisten. Der Mozart, was der schimpft, ja, über die Ausgaben. Der Bach, ja, alle. Ja.
Ja, aber Bach hat nicht so viel selber hineingeschrieben an weiß ich nicht, Dynamik und Akzenten und so. Das ist relativ jungfräulich, das Notenbild, wenn du es vergleichst mit den Schubert'schen Autografen.
Ja, na gut, aber der Bach hat halt noch hauptsächlich auch für die Leute geschrieben, die er gekannt hat.
Ja.
Ne? Also da ist ja immer die Frage, was lässt man weg?
Ja.
Also das ist ist ja nicht uninteressant. Mhm. Ja? Also zum Beispiel beim Bach, was heißt der Forte oder was heißt der Piano? Ja?
Gut, da sind wir wieder beim Instrument, ja, weil das, am Cembalo geht das halt nicht.
Aber man könnte dann zum Beispiel bei der Matthäus-Passion auch annehmen, ist es jetzt das volle Orchester oder ist es das kleine Orchester und so weiter und so weiter. Ja? Also das würde jetzt wahnsinnig weit führen. Ja. Wir müssen zum Erlkönig zurück. Was ich bei Schubert so wichtig fände, ja, das ist, sich auch mit der politischen und mit der Zeit einfach auseinanderzusetzen und auch über, ich meine, was ich so interessant finde, das sind diese Volkslied-Klänge, die man beim Schubert oder beim Mozart und auch beim Haydn, also der Haydn verwendet überhaupt gleich eine ganze Symphonie, blam, 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 gestern mit Kirschenbrocken oder wie das heißt, oder der Mozart, dessen Lieder dann heutzutage das Veilchen, das ist wie ein Volkslied geworden, aber dasselbe ja auch bei Schubert, ja. Wie gibt's das, dass das damals noch möglich war? Ja, man hat nicht zwischen E- und U-Musik getrennt. Ja? Ja. Und diese Trennungen und diese Spezialisierungen haben natürlich auch sehr, sehr viel damit zu tun, dass man die Kommerzialisierung der klassischen Musik im 19. Jahrhundert vorangetrieben hat, ja? Wenn man natürlich auch Geld verdienen wollte. Mhm. Ja? Also ich meine, es hat immer wieder Komponisten gegeben und auch Interpreten, die sehr gut davon leben konnten. Also das wissen wir ja von den Kastraten und so, ja? Also die also wirklich sehr reiche Leute waren. Aber das Konzertbusiness, so wie wir es heute kennen, ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Ja. Mhm. Und das darf man nicht vergessen. Und jetzt kommen wir eben dann, wenn wir jetzt sagen, Erlkönig am Bösendorfer Flügel begleitet in einem Saal mit 1000 Leuten, ja, das ist ein anderes Singen, ja, als wenn ich jetzt im bei mir zu Hause im 30 Quadratmeter Salon singe. Ja. Und das ist natürlich das ist das Wunderbare am Disco, dass er trotzdem die verschiedenen Stimmen sprechen lässt und dass er natürlich in einer agogischen Art und Weise und in einer Souveränität damit umgeht, wie man sich das wünscht, ja. Nur das Lustige ist, zur Zeit von Schubert waren die Interpreten sehr oft auch selbst begleitend. Das kennen wir heute gar nicht mehr. Ja? Also ich glaube, also ich weiß, es gibt einen Sänger, ich glaube, der unterrichtet auch in Basel, der macht es. Mhm. Ja? Also der gibt Konzerte sich selbst begleitend. Ja? Also das ist auch so eine Geschichte. Wann entsteht eigentlich der Begleiter, der heutzutage Liedbegleiter, der ist ja auch noch mehr Spezialist. Das ist auch eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, eben auch natürlich aufgrund von Clara Schumann.
Und im Zuge auch der Entwicklung im Konzertbereich, ja, was du gerade gesagt hast?
Also zum Beispiel im Konzertbereich, gerade was die Klaviere betrifft, das ist eine ganz interessante Geschichte. Mhm. Es gibt ja zum Beispiel den Ehrbausaal, ne? Und es gab den Bösendorfer Saal und also die Steinway und der Bösendorfer, die haben wirklich gearbeitet wie mit Fußballern heute. Das waren Pianisten, die mussten nur auf diesem Klavier spielen. Die durften nur auf diesem Klavier spielen. Ja? Weil das war natürlich auch wiederum ein Aushängeschild, Werbung, dass der Bürger sich ein Klavier kauft. Ja? Also was Anfang des 20. Jahrhunderts war, einfach in jedem Haushalt ein Klavier. Wenn es nicht ein Klavier war, dann war es ein Pianino. Ja? Also das war ja eine richtige große Industrie. Ja? Und das ist auch noch einmal, also das darf man alles nicht vergessen. Ja? Das ist zwar dann am Schluss, wenn man im Konzertsaal sitzt oder singt, ja, ist es nicht wichtig. Aber das völlig beiseite zu lassen, glaube ich, ist falsch. Ja? Weil es muss einfach klar sein, auch wenn wir alle CDs haben mit den größten Sängern des 20. Jahrhunderts, mit Liedern, also von, weiß ich nicht, Christa Ludwig über Dieskau, über
Elisabeth Schwarzkopf.
Ja, alle diese Sänger, Fritz Wunderlich.
Lange Liste, ja.
Ja. Auch interessant, ne? Alle Sänger, die schon tot sind. Mhm. Ja. Aber trotzdem damals einfach auch zum guten Ton gehört hat, dass man das zu Hause hatte. Mhm. Ja. Das ist ja heute längst nicht mehr so. Dann muss man einfach konstatieren, dass hier eine Interpretationsgeschichte geschrieben wurde, die nicht unbedingt der Idee des Komponisten entspricht. Ja, das darf man wirklich nicht vergessen. Ja. Mhm. Wir kennen das nur alle und wir haben das immer so oft gehört. Es gab einmal ein interessantes Interview, das war Anfang der 90er Jahre. Da hat der Karl Löbel ein Interview gegeben mit dem damaligen, weiß nicht genau, was er war, Ulf Schirmer an der Wiener Staatsoper. Und da hat der Karl Löbel so eine Frage gestellt, also warum erkennen wir einen Pavarotti? Und dann hat der Ulf Schirmer darauf gesagt, na, weil wir ihn die ganze Zeit hören. Mhm. Also da geht es nicht nur um dieses besondere Timbre, sondern es stimmt wirklich, man hat den einfach die ganze Zeit gehört. Man hört ihn auch heute und man erkennt ihn. Wenn ich deine Stimme oft höre, erkenne ich dich auch, weil eine Stimme ist einzigartig. Ja? Ja. Jetzt kommt nur beim Pavarotti dazu, dass der wunderschön singt. Ja? Braucht man gar nicht reden. Ja? Aber ich kenne Aufnahmen von Arien, die wir alle kennen, von Pavarotti, von anderen Sängern, Jussi Björling oder ich weiß nicht wen, ja? Fällt mir jetzt so auf die Schnelle ein, die ich persönlich schöner finde, ja, oder das Timbre noch schöner finde. Aber der Pavarotti hat einfach mit dem Domingo und mit dem Carreras, das waren einfach diese Sänger, die man 30, 40 Jahre lang die ganze Zeit gehört hat, die wurden rauf und runter gespielt, mit Recht, weil sie einfach auch wahnsinnig gut waren. Aber ich habe mich schon einmal gefragt, dass wenn man bedenkt, wer da noch alle gelebt hat zu der Zeit oder gesungen hat zu der Zeit, ein Areiser, ja. Also ich meine, der Reiser wäre heute ein Wahnsinnsstar, ja, wenn man bedenkt, also weil wir haben diese drei Tenöre, das haben wir nicht zurzeit. Ja? Mhm. Also es gibt da immer wiederum welche, aber auch die Industrie hat sich einfach verändert. Ja? Mhm. Also die Plattenindustrie. Und die Plattenindustrie hat dann natürlich auch immer vorgegeben, was man hören wollte und hören sollte. Weil das hat man ja dann auch beworben. Mhm. Ja? Und das hat dann aber auch leider Gottes mit sich gebracht, dass eben gewisse Interpretationen dann als Muss fast angehört wurden. Ja? Und da bin ich mir nicht sicher, also mir hat halt einfach, um jetzt mal von diesem ganzen didaktischen wegzukommen, mich hat halt interessiert, bei meinen Interpretationen, ich würde das gern so machen, als hätte ich es vorher noch nie gehört. Und da hilft mir die Herausforderung, also für mich war das auch, wie ich das erste Mal ein Fortepiano gehört habe oder auch Klavichord und wie sie alle heißen, diese Instrumente, da war ich auch überrascht, weil ich sie auch nicht kannte.
Ja. Ja. Aber ist das nicht auch, was das Publikum möchte? Ich würde das auch gerne hören, die Winterreise, die Müllerin, was auch immer, das erste Mal, als hätte ich es noch nie gehört. Aber das geht halt heute nicht. Ja? Das Einzige, was du mit dem anderen Instrument, ja, kannst kann du schon noch durch, was anderes.
Ja. Du kannst da durch eine, also du kriegst auf jeden Fall eine Irritation rein. Ja?
Ja.
Aber ich würde jetzt zum Beispiel, ich wurde jetzt auch gefragt, ich habe das abgelehnt, ich würde jetzt keine schöne Müllerin aufnehmen. Mhm. Weil ich finde, ich kann gar nicht so interpretatorisch anders arbeiten, wenn ich jetzt mit einem Bösendorfer Flügel arbeiten würde, dass ich mir denke, das bringt es jetzt zu den 250 Aufnahmen, die es schon gibt, also dass das jetzt wirklich was...
Man kann es nicht neu erfinden,
nein,
meinst du?
Nein, das kann man nicht, glaube ich nicht. Ja.
Ja. Aber was man neu machen könnte...
Das sind Bearbeitungen zum Beispiel. Gibt es ja große.
Genau. Also grad. Und ich habe da jetzt was ganz Gutes, was ich... ganz gerne einspielen möchte, weil es ist erstens mal eine Frauenstimme, weil der Erlkönig ist ja jetzt nicht ein Lied, das nur ein Mann singen könnte, wenngleich wir jetzt die ganze Zeit nur von Sängern gesprochen haben und nicht von Sängerinnen. Es gibt die Aufnahme von Anne-Sophie von Otter und dem Chamber Orchestra of Europe mit Claudio Abbado. Und zwar ist das eine Bearbeitung für großes Orchester von Hector Berlioz aus dem Jahre 1860. Und durch dieses Orchester bekommt jetzt die Musik, wie soll ich sagen, ich nenne es eine romantische Bedrohlichkeit, die anders rüberkommt als mit dem Klavier. Hören wir uns das mal an.
Spät durch Nacht und Wind. säuselt der Wind.
Findest du, braucht's das? Braucht ein Lied wie der Erlkönig von der Vertonung von Schubert jetzt ein großes Orchester?
Das müsste man jetzt den Berlioz fragen. Ich würde mal so sagen, die Begleitung des Erlkönigs ist so kongenial, ja, dass ich mich nicht wundere, dass ein Komponist sagt, man kann das auch mit Orchester machen. Solche Bearbeitungen waren bis in die 1950er Jahre üblich. Also Stokowski hat ja Bach bearbeitet, der hat Sachen gemacht mit Bach. Also wenn du das heute anhörst, es gibt ja zum Beispiel bei dem Film Fantasia von Disney gibt es ja diese Sachen. Das würde man heute nicht mehr machen. Ja. Naja, das ist ja eine der großen Fragen. Man wird ja oft gefragt, was ist der Unterschied zwischen Operngesang und Liedgesang? Ja? Also wie gehen Sie damit um? Ich habe da nie eine wirklich schlüssige Antwort darauf gefunden. Ich habe auch, also sobald ein Christian Gerhaar oder ein Thomas Hampson bei einem Interview dazu etwas gesagt hat, bin ich immer ganz hellhörig geworden.
Um eine Antwort zu haben.
Um eine Antwort zu haben, weil ich weiß es eigentlich selber nicht. Ja. Ich für mich habe das eben insofern schon eine Antwort gefunden, als dass ich, wenn ich in einem kleinen Raum, und ich bleibe einfach dabei beim Salon, dort wo es hingehört, da kann ich gar nicht so singen wie in der Oper. Muss ich auch gar nicht, ja, weil da würde es den Leuten die Ohren abhauen und mir auch, ja, weil es einfach zu laut ist. Ja. Nur jetzt so eine Orchesterfassung passt natürlich in einen großen Saal wunderbar, und dadurch, dass man den Erlkönig ja auch durch das Hören, ja, also ich finde zum Beispiel was ganz interessant, mal ganz anders. Warum muss man bei einer Liedaufnahme so singen, als würde man live in einem großen Saal singen? Macht für mich gar keinen Sinn. Weil erstens einmal ist eh geschnitten, also ja. Das ist schon mal, stimmt nicht. Und zweitens mal ist dort niemand drin gesessen. Also warum singen die dann überhaupt so laut? Weil sie müssen den Raum gar nicht fühlen, weil es ist ja keiner drinnen. Also das Einzige, was der Raum vielleicht einen gibt, das ist einen schönen Klang. Ja? Aber sie könnten eigentlich mit viel mehr Farben und mit viel mehr Piano arbeiten. Nur das Problem ist wiederum, dass der Bösendorfer und der Steinway das gar nicht machen können. Ich habe beim Bösendorfer irgendwann einmal das Problem, dass ich nicht mehr leiser spielen kann, weil dann habe ich den Anschlag nicht mehr. Ja. Ja? Also manche Pianisten können das schon, aber dann wird das Ganze sehr, sehr artifiziell. Mhm. Ja. Also das finde ich zum Beispiel, also wir waren die letzten 150 Jahre irrsinnig beschäftigt, groß zu denken. Mhm. Ja. Und witzigerweise jetzt, wo auch die Publikumszuspruch nicht mehr so groß ist, ja, ist das Interessante, was ich immer denke, na, warum gehen wir nicht ins Kleine, ja, ins kleine Format? Dort nämlich, wo es auch herkommt. Ja, weil die Säle für 2.000, 3.000 Leute, das waren die Opernhäuser, und die sonst aber Konzertsäle, so wie man sie heute in Asien und in Amerika und auch in Europa kennt, ja, die man halt früher wirklich auch noch gefühlt hat und wo auch reiche Staaten das finanziert haben oder auch Privatpersonen, siehe Carnegie Hall, ja, die kann man nicht mehr. Ja, und die haben wir immer weniger. Ja. Mhm. Und darum finde ich das auch total interessant, ja, sozusagen da die Speerspitze zu sein, zu sagen, da gehen wir ins Kleine zurück. Ich meine, ich habe jetzt einen Liederabend gehabt mit Niki Ofzarek an der Wiener Staatsoper, wir waren ausverkauft, ja, im großen Haus, mit Stehplatz. Also das ist völlig, völlig außergewöhnlich. Ja. Also das haben sie mal gesagt, das war der Letzte, der das geschafft hat, war der Domingo in den 90er Jahren. Also man kann, wenn man gute und interessante Programme konzipiert, sehr wohl auch noch immer erfolgreich sein.
Und aber gute Leute hat, die ja, das machen. Ja, ja, gut, weil die Leute kommen
aber jetzt
auch
einen Sänger, ja, einen Sänger, so wie der Discount, der war ja eine große Ausnahme. Der musste in den großen Saal, weil der den großen Saal einfach auch gefüllt hat. Ja, da geht es einfach um Kohle. Mhm. Das darf man ja nicht vergessen. Mhm. Und da geht es überhaupt nicht darum, wie der jetzt den Erlkönig singt. Ich meine, dass der den singt und dass der den super singt, das ist das eine. Aber es ist ein Business. Ja? So, wenn wir jetzt vom Business weggehen und wieder zum Schubert zurück, der, weiß nicht, 10 Schilling dafür gekriegt hat, dann haben wir es mit einem Lied zu tun, das meiner Meinung nach, wenn mit einem Fortepiano begleitet gehört oder mit einem Riesenorchester. Aber mit einem Bösendorfer oder Steinway würde ich es nicht mehr machen.
Dann kommen wir doch jetzt zum Karl Löwe.
Ja, der Karl Löwe ist auch, gibt es auch eine tolle Biografie, die ersten 100 Seiten von ihm selbst geschrieben, wo er erzählt, wie er eigentlich, das ist ein ausgebildeter Sänger, der eine Stelle hatte und dann die ungefähr 4 bis 5 Monate im Jahr auf Wanderschaft war. Der ist wirklich von einem Ort zum anderen gefahren und hat dann geschaut, dass er dort ein gutes Klavier bekommt. Da schreibt er seiner Frau immer ein Wiener Flügel. Mhm. Das ist für ihn das Ideal, der Wiener Flügel.
Ist das nicht schön? Das ist doch heute auch noch so.
Ja, aber das Komische ist, der Löwe schreibt seiner Frau, dass ihm ein gewisser Robert Schumann einen wunderschönen Flügel besorgt hat aus Wien. Mhm. Ja? So, was hat der Löwe gemacht? Der Löwe ist herumgereist, hat in Salons ist aufgetreten, meistens nicht sehr große Räume, und hat sich selbst begleitet. Mhm. Und da war es so, dass man ihm ein Gedicht hingelegt hat und er hat es dann prima vista vertont. Eins hat er immer gemacht. Da gibt es eine berühmte Vertonung vom Zauberlehrling, wo er, auch Goethe, ne, wo er das niedergeschrieben hat, was er da frei improvisiert hat. Und den Erlkönig, den hat er wirklich komponiert. Und der war so erfolgreich, dass er ihn sein ganzes Leben lang gesungen hat, sogar für die englische Königin. Der war bei der Victoria und also das war eine der Kompositionen, auf die er wirklich stolz war.
Und das waren wirklich viele, weil er hat, glaube ich, 400 Balladen vertont. Abgesehen davon hat er auch 6 Opern und
Klavierkonzerte und ich weiß nicht, was geschrieben. Ja, und Chöre vor allem und weil er ja auch für Chöre gearbeitet hat, weil die waren halt die dann ein gutes Geld bezahlt haben für Kompositionen. Der hat einen riesengroßen Output gehabt. Mhm. Komischerweise war er auch ein Tenorbariton. Also ein hoher, also er, wie gesagt, wir wissen nicht genau, was ist ein Tenorbariton. Ja. Also ist das ein Bariton Martin, würde man in Frankreich sagen. Ist das, ich weiß es nicht. Ja. Mhm. Aber eigentlich ist Löwe bekannt durch hauptsächlich Bassisten. Mhm. Ja. Die ganzen Löwe-Aufnahmen, die es gibt, sind immer mit tiefer Stimme und großem Klavier.
Ja. Ja. Also was wir aber sagen können von seiner Komposition, sie ist auf jeden Fall vor der von Schubert entstanden, 1818 oder vielleicht sogar schon 1817.
Und auch relativ früh in seinem Leben, ja.
Aber gekannt hat er sie auf jeden Fall schon, weil er schreibt, auch aus Wien, also du hast schon gesagt, was er seiner Frau geschrieben hat, ich kann nicht wenig stolz darauf sein, dass mein Erlkönig hier so zündet, da das Wiener Publikum mit dem Schubertschen groß geworden ist. Mhm. Ja? Und
der Löwe hat den Erlkönig fast immer gespielt, weil er gewusst hat, das ist ein Hit
einfach, ja. Genau. Und du hast jetzt die Vertonung von Löwe aufgenommen. Mhm. Und sag uns doch jetzt, bevor wir es uns dann anhören, warum? Liegt sie dir einfach mehr als die Schubert?
Nein, gar nicht. Eigentlich wollte ich, ich bin da ein bisschen durcheinander gekommen. Ich hatte eigentlich einen Plan, die Berliner Liederschule bis zu Hugo Wolf aufzunehmen. Es gibt Komponisten, die wir heute nicht mehr kennen, über die Komponisten Schubert, Löwe immer wieder als Bezug nennen. Und ich wollte das für mich einfach mal herausfinden, was sind das für Kompositionen. Und eigentlich war geplant, dass die erste CD mit dem Erlkönig von Schubert endet und die zweite CD mit dem Erlkönig von Löwe beginnt.
Oh, das wäre aber eine tolle Idee gewesen.
Ja. Und dann ist aber einiges durcheinander gekommen und ich bin dann, da wäre auch Mozart dabei gewesen und Heidenlieder. Und ich bin dann aber witzigerweise, sie erzählt da jetzt etwas, was gar nicht mit dem Erlkönig zu tun hat. Ich kannte die Mozart-Lieder nicht so gut. Und ich habe mir gedacht, na gut, das sind halt irgendwelche Lieder. Die hat er halt mal schnell geschrieben. Und dann bin ich drauf gekommen, dass das sind einfach so hervorragende Stücke, dass ich dann eine Mozart-CD aufgenommen habe. Und da ist dann sozusagen die kommt jetzt heraus bei Alpha im Juli. Mit dem Klavichord, auf dem Mozart selbst, das er besessen hat und auf dem er selbst die Zauberflöte, das Mozart-Requiem und den Titus komponiert hat. Das stelle man sich mal vor. Mhm. Ja. Und dieses Instrument haben wir von der Stiftung Mozarteum zur Verfügung bekommen. Und dadurch ist dann diese Aufnahme, also diese zweite, zerrissen worden, weil dann hätte ich nicht mehr Mozart und Haydn und Berliner Liederschule und Schubert machen können. Und dadurch ist der Erlkönig von Schubert nicht aufgenommen worden. Es kann aber gut sein, dass ich das noch nachhole. Ja? Der Löwsche ist dann sozusagen übrig geblieben.
reiten zu spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind, er hat den Knaben wohl in dem Arm, er fasst ihn sicher, er hält ihn warm, er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was wirkst du so bang, dein Gesicht? Sie sagte du, den Erlkönig nicht, den Erlkönig mit Kron und Schweif. Mein Sohn, das ist ein Liebesstreif, das ist ein Liebesstreif. Komm, liebes Kind, komm, geh mit mir, gar schöne Spiele spiel ich mit dir. Manch bunte Blumen sind an dem Strand, meine Mutter hat manch Güte gewahrt. Mein Vater, und hörest du nicht, was er dem König die Leiche verspricht? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind, in deren Blättern säuset der Wind, in deren Blättern säuset der Wind. Willst, feiner Knabe, du mit mir gehen, meine Töchter sollen dich warten schön. Meine Töchter fühlen die nächtlichen Reihen und wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, und siehst du nicht dort? Helle Königstöchter am düsteren Ort. Mein Sohn, ich seh es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Es scheinen die alten Weiden so grau. Ich lieb dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, jetzt fasse mich an, meine König hat mir leid.
Ich mag diese Aufnahme so gern, weil dein Erlkönig, so wie du den singst, so ein bisschen die Schauerlichkeit von einem Gollum aus Herr der Ringe hat. Mhm. Und das ist zum Beispiel das, was ich auch bei den anderen Aufnahmen öfters vermisse, diese unterschiedlichen Charaktere, die eigentlich sprechen bzw. singen mhm. müssen. Und was noch dazu kommt, ist, dass deine Pianistin, die Olga Paschenko, wirklich großartig begleitet, weil es mhm. ist wirklich, wirklich sauschwer.
Ja. Nein, die Olga ist eine der großen Pianistinnen unserer Zeit.
Und die kann eben mit den Instrumenten
auch umgehen. Nein, nicht nur, die spielt ja eigentlich alle Instrumente. Also außer Klavichord spielt die von Cembalo über Orgel und also die ist einfach ein völliger, also ein Ausnahme, mhm. Eine Ausnahmemusikerin. Und folgt mir halt einfach wirklich so, als würde ich es mir selbst begleiten. Also das mhm. ist wirklich was ganz, 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 ganz Spezielles, unsere Zusammenarbeit. Mhm. Aber dieses Glück habe ich aber eben mit Alexander Gergely und mit Olga Paschenko, die ich beide sozusagen für mich entdeckt habe und mit denen ich hauptsächlich zusammenarbeite. Und da bin ich auch sehr froh und sehr dankbar darüber.
Die Auffassung von Löwe bei seiner Vertonung des Erlkönigs unterscheidet sich von der von Schubert in der Darstellung dieser Geisterstimme, finde ich. Weil die Geisterstimme bei Löwe ist wie ein Klang aus einer anderen Welt. Also eben so viel mehr Naturkraft als bei Schubert das ist.
Ja, glaube ich auch.
Wie ist das in der Aufführung während des Singens? Ist das... Muss dich der Schauer auch so packen, dass du das so gut rüberbringen kannst, oder bist du da mit anderen Dingen beschäftigt?
Gut, da reden wir jetzt über Interpretieren. Ich würde mal so sagen, die meiste Arbeit findet im Kämmerchen statt und bei der Aufführung selbst, das ist das Vergnügen. Also es ist zumindest bei mir so. Ich weiß da schon sehr genau, was ich mache. Und das heißt jetzt nicht, dass es jedes Mal das Gleiche ist, was ich mache. Aber das ist schon vorgekocht. Also da ist nichts mehr, das entsteht dann nicht in der Sekunde. Also das, vielleicht passiert da was, ja. Oder man lässt sich auf etwas ein oder man geht einmal in eine andere Richtung. Aber dass ich also jetzt, währenddem ich interpretiere, das jetzt nochmal völlig neu denke als zuvor, nein, das findet nicht statt. Das geht auch gar nicht. Bei dem Löwe habe ich mir, also da auch, ich kann das so singen, weil ich mich so zurücknehmen kann. Also ich muss da nicht laut singen. Da kriege ich auch in der Stimme eine Art von Flüstern, die ich in einem großen Raum nicht machen könnte, wenn man mich nicht hören würde. Und ich habe ihn schon absichtlich auch ein bisschen wienerisch eingefärbt. Ja, also da hat dann schon der Georg Friedrich Haas noch einmal der Wiener zweite Bezirk, Hinterverzeiher aus dem Prater, das war da schon ein bisschen meine Idee.
Ja, das kann dir auch nicht so bald einer nachmachen, so authentisch.
Ja, deswegen finde ich dann auch, also gerade, weil ich kenne ja auch natürlich diese Briefe aus Wien vom Löwe, also ich weiß jetzt nicht, ob der Goethe den Erlkönig auf Hessisch gesprochen hätte oder ob der Bach Sächsisch gesprochen hätte, aber ich finde auch das... ich würde das jetzt nicht unbedingt im hannoverianischen Deutsch sprechen, weil ich versuche natürlich schon auch noch einmal etwas über die Figur an sich zu sagen. Ja. Für mich persönlich finde ich die Not des Kindes beim Schubert stärker als beim Löwe. Wobei ich wiederum diese Traumwelt, diese andere Welt bei Löwe stärker empfinde als bei Schubert. Beim Schubert ist es eher dieses Rennen, dieses Reiten, dieses, weil bei Löwe hört es ja auf einmal mittendrin auf. Ja.
Also da ist das, die Eile einmal, nicht so.
Nein, gar nicht. Ja.
Man hört doch nicht, also man ist anders mitgerissen als beim Schubert. Ich würde ganz gern noch, weil ich das in der Einleitung ganz am Anfang erwähnt habe, wie es zu diesem Text kam von Johann Gottfried von Herder, dass sich der ja eigentlich geirrt hat mit Erle und Elfe. Und da möchte ich ganz gerne einen Sidekick jetzt machen zu Erlkönigs Tochter. Und da gibt es das Lied Herr Olof, das du auch aufgenommen hast. Und der Herr Olof wird eben am Vorabend seiner Hochzeit von der Tochter des Erlkönigs, also eigentlich Elfenkönigs, bedrängt. Und er widersteht ihr dann und wird also auch getötet von ihr.
Seinen schenke ich dir, ein Hemd von Seiden so weit.
weiß und fein, meine Mutter bleicht mit Mondenschein. Ich darf nicht tanzen, ich mag, denn morgen ist mein Hochzeittag. Tritt näher, Herr Olof, komm tanzen mit mir. Einen Haufen Goldes schenk ich dir. Einen Haufen Goldes nehme ich wohl. Doch tanzen ich nicht darf noch soll.
Ich finde dieses Lied total wichtig und finde das auch total gelungen, dass das auf der gleichen CD drauf ist wie der Erlkönig von dir. Und was ich aber dann trotzdem interessant finde bei der ganzen Geschichte, die wir jetzt gehört haben, wie das entstanden ist und der Goethe und der Herder und die Musik dazu, dass eben manche Lieder oder eben manche Balladen nicht so bekannt geworden sind, weil den Herrn Olof habe ich nicht gekannt.
Aha.
Ja? Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn nur nicht gekannt habe, weil ich halt mit nur einer bestimmten Art von Lied mich beschäftigt habe und der Herr Olof halt noch nicht dabei ist. Mhm. Aber so oft ist der auch nicht aufgenommen.
Nein. Ich finde dieses Lied wahnsinnig
ja,
stark.
Ja, und es ist auch noch nichts schlechter
nein,
als der Erlkönig.
Nein, gar nicht. Also gerade beim Löwe gibt es einige ganz, ganz, ganz fantastische Lieder. Er ist natürlich, er hat nicht den großen Bogen, also so anders gesagt, wenn man sich die Rezitative bei den Kantaten von Bach anschaut, ja, dann ist jedes Rezitativ anders. Mhm. Das ist bei 200 Kantaten, das ist also auch wie es instrumentiert, ja, also einmal mit zwei Fagotten, einmal mit einer Orgel, einmal mit einem Cembalo, einmal mit, also es ist wirklich völlig irrsinnig, also eine riesengroße Vielfalt, die ganz großen Komponisten meistens haben. Mozart, auch unfassbare Vielfalt, ja. Mhm. Schubert, die Lieder, ja, da hast du drinnen das Accompagnato, da hast du drinnen das Rezitativ, da hast du drinnen, aber eben immer auch noch neu gedacht, ja, also teilweise Geschichten, auch ein Arioso, ja, also wie man es eigentlich aus der Oper kennt, also der schreibt nicht ein Lied, das in der Form gleich ist. Ja?
So wie die KI das machen würde.
Ja, heute, ja? Zum Beispiel. Beim Löwe sind viele Lieder sehr ähnlich, ja, also und die Affinität von Löwe, das kann man vielleicht noch erzählen, zu Dänemark ergibt sich einfach, er war in Dänemark. Ja? Und ich glaube, das hat aber auch schon noch was damit zu tun, das wissen wir ja von Richard Wagner, also diese ganze Auseinandersetzung mit dem Germanischen und Nordischen. Ja? Das war halt damals wahnsinnig en vogue. Ja? Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ich habe jetzt witzigerweise, ich mache jetzt in Salzburg die schöne Müllerin und habe auf einmal irgendwie, ich weiß nicht warum, vielleicht war es durch den Klang des Tafelklaviers, ich verorte die nicht mehr als Geschichte eines aus dem 19. Jahrhundert. Also eine Biedermeier-Geschichte oder Ende 18. Ich glaube, das ist viel früher, die Geschichte, obwohl es natürlich der Müller geschrieben hat. Und dieses Faszinosum für die Zeit in Europa während des 30-jährigen Kriegs, während des 100-jährigen Kriegs, wo auch noch an Fabelwesen geglaubt wurde, wo also sozusagen noch das Mittelalter rüber wabert und die Renaissance und die Aufklärung noch gar nicht so stark ist, ja. Das ist eigentlich auch so was viel zu wenig bedacht wird. Ja? Der Hanno Kurt hat mal was Gutes zu mir gesagt. Er hat zu mir gesagt, denken Sie die Musikgeschichte nicht von vorn nach hinten, sondern von hinten nach vorn. Ja? Mhm. Also nicht von hier jetzt zurück, sondern was war eigentlich da davor? Ja? Mhm. Weil man darf ja auch nicht vergessen, die Komponisten damals haben natürlich sehr viel zeitgenössische Musik gehört, also Musik ihrer Zeit. Ja, aber die kannten natürlich auch die Komponisten von vorher. Ja. Mhm. Und wir müssen wahnsinnig aufpassen, eben auch gerade durch diese Aufnahmen, die von 1950 oder 1945, sagen wir mal, oder alles, was nach dem Krieg bis jetzt produziert wurde, sagen wir bis 1990, ja, da ist wahnsinnig viel dabei. Zwar schön, gut anzuhören, aber es tut dann nichts. Mhm. Ja? Und da bin ich mir nicht so sicher. Und das ist natürlich das Großartige am Erlkönig, der tut da was. Also du, mhm, kannst, also das,
also du meinst, der macht was mit,
ja,
dir.
Ja, ja. Das, also, mhm, also, das, also schon alleine beim Schubert, da bin ich sofort unruhig, mhm, ja, wenn ich das höre. Oder eben beim Löwe, wenn der dann diesen Tanz da hat. Ja. Mhm. Das ist schon ganz große Kunst. Ja. Ganz, ganz große und wesentliche Kunst. Und die wird bleiben. Da bin ich mir sicher.
Ich habe noch eine Aufnahme gefunden, mhm, die ich auch nicht vorenthalten möchte, weil es gibt die Gruppe aus Wien, die Erl Kings. Und wenn, mhm, man schon diesen Namen in der Gruppe hat, das ist ein Quartett aus Wien mit Gitarre, Cello, Tuba, Percussion und englischem Gesang, wird hier Schubert sehr respektvoll und frisch und unkonventionell interpretiert.
Through the night, so late in the wild, it is a father with his only child. He rides with the boy, fast in his arms. He holds him tightly, he holds him warm. My son, oh, why are you shaking with fear? Oh, father, can't you see the Erl King is near? The evil Erl King with eyes burning red. My son, it's only in your head. My dear sweet child, come play with me. I'll teach you nice games, so much fun you'll see. I'll crown you with flowers, so fine to behold. My my son, it's only the wind in the leaves up above.
Naja, wenn man sich das anhört, man hört, also ich habe gesagt, man hört auf einmal das Mittelalter.
Das Mittelalter, genau.
Und du hast dann gesagt, ja, den Spaghetti-Western. Und, mhm, ich habe dann darauf gesagt, naja, der Morricone wird das auch gekannt haben. Also der Erlkönig, das ist so eines der Stücke, würde ich mal sagen, das gehört wie bei der bildenden Kunst die Mona Lisa oder die Sixtina einfach dazu. Ja? Mhm. Oder der David oder so. Das ist, mhm, einfach wirklich, das ist the top of the top of the top. Ich meine jetzt den Erlkönig von Schubert. Ja, aber wenn man sich das jetzt anhört, sind wir ja wieder bei dem Punkt, was ich schon vorher angesprochen habe mit der Volksmusik. Ne? Also das, mhm, das geht ja jetzt eher in Pop, eher mehr in Heutiges, ja. Und man merkt, das ist nur immer, das ist zeitlos. Ja? Mhm. Und das finde ich halt einfach total spannend. Ja? Also mich wundert nicht, dass der Erlkönig wahrscheinlich das populärste Lied ist. Überhaupt ist, dass es in der klassischen Musikwelt Lied gibt. Also ich glaube, das ist noch populärer als das Veilchen oder die
Forelle, weil du die angesprochen hast. Ja. Ja. Ja.
Also ich glaube, was vielleicht auch noch wichtig ist für einen Interpreten, wenn man beim Erlkönig muss man wahnsinnig aufpassen, weil du mir das vorhin gefragt hast, dass man nicht mitgerissen wird. Man kann sich nämlich bei dem Lied, wenn man nicht ein gestandener Sänger ist mit großer Erfahrung, kann man sich sehr leicht versingen. Also da kann da wirklich die Stimme flöten gehen, zumindest für den Tag. Mhm. Weil zwischen Schreien und größter Emphase wirklich alles drinnen sein kann. Mhm. Ja? Also ich kann mich erinnern, wie ich das gesungen habe mit 20, 21, war da jedes Mal fix und fertig. Ja?
Ja.
Also ich habe es das letzte Mal gesungen, öffentlich vor den Schubertschen Erlkönig, vielleicht vor 10 Jahren oder so. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass ich mir danach gedacht habe, Alter.
Das mache ich nicht mehr.
Ja, so schlimm war es nicht, aber... Ja. Das ist wirklich anstrengend, ja.
Na, es ist auch, finde ich, die Frage innerhalb eines Liederabends, wo du es platzierst.
Ja, wenn du, also das ist ein Rausschmeißer. Also,
ja, ich habe es als Zugabe ganz oft gehört.
Ja, ja. Also mitten im Programm und dann danach wieder ein Lied irgendwie schön legato, lieber nicht.
Ja. Ja, aber das Publikum schickst du nach Haus mit dem Satz in seinen Armen, das Kind war tot. Das macht es dann auch nicht so leicht, ne? Unabhängig jetzt davon, was es für den Sänger bedeutet.
Ja, gebe ich dir
recht,
aber auch eine interessante Frage. Ne? Mhm. Und das Kind war tot. Ich meine, stellen wir uns mal, also jetzt gerade Bach, wie viele Kinder sind bei dem gestorben, beim Franz Schubert, Geschwister. Ne?
Mhm. Also, ja, die Kindersterblichkeit war extrem hoch damals.
Deshalb
habe ich ja anfangs auch gefragt, ist es einfach die Geschichte von einem Kind, das stirbt, weil es nicht rechtzeitig zum Arzt kommt, oder hat es eben einen anderen Hintergrund? Ja?
Also ich habe es eigentlich immer gelesen als Fieberwahn, Fieberwahn des Kindes.
Ja.
Ja? Und leider Gottes schafft es der Vater halt nichts.
Ja, ja.
Also ich weiß auch gar nicht, ob das Kind wirklich mit dem Vater reiten muss, ja? Oder ob der nicht einfach in seinem Bett liegt und sagt, und dieses Zittern, dieses hohe Fiebern. Ja?
Ja.
In dem Fall ist es halt leider auch noch tragisch, dass dieser Fieberwahn wirklich das Kind tötet.
Mhm.
Ja? Das ist eben das Interessante. Was ist Geisterwelt und was ist Realität? Wie kann man was Metaphysisches erklären? Ja. Und da kommen wir jetzt auch historisch, ne? Im Mittelalter bis auch noch später, aber mit Hexenverbrennern und ich weiß nicht was alles, ja, also wo auch das wirklich ein Teil des Lebens war. Also wenn du da auf der Straße gegangen bist und einen Schatten gesehen hast, oder Katz ist dir über der Aberglaube und alle diese Dinge, ja, die wir dann zwar ab der Renaissance versuchen, mit dem Humanismus und was weiß ich was alles darunter zu brechen, auf alles ist erklärbar, ja. Soweit, bis wir den lieben Gott abgeschafft haben. Inwieweit es uns jetzt wirklich weitergebracht hat, bin ich mir ja nicht so sicher. Aber natürlich muss die Frage gestellt werden, ist es legitim, ein Kind sterben zu lassen? Ja? Und das auch noch am Ende eines Konzerts, also die Leute hinauszuschicken mit dem letzten Satz und das Kind war tot. Ja? Mhm. Ich habe das immer für mich so erklärt. Also ich bin Sänger geworden, weil ich wahnsinnig gern gesungen habe als Kind. Für mich ist die große Frage, ob wir nicht das Kind in uns viel zu sehr abtöten. Ich finde es halt so schade, dass wir den Zugang zu unserer Vorstellungskraft als Kind so schnell verlieren. Das finde ich wirklich schade. Mhm. Ja. Und deswegen finde ich immer eben den Satz, und das Kind war tot, manchmal, also denke ich in einem großen Anteil gar nicht so sehr, dass es jetzt dieses Kind ist, das da jetzt mit dem Vater auf dem Pferd gesessen ist, sondern eben wir selbst.
Ja. Das heißt, du könntest doch interpretieren, dass du dein Publikum mit einem positiven Appell nach Hause schickst.
Ja, töte nicht dein
töte
Kind
Töte nicht
in dir.
Das Kind in dir. Das wäre jetzt schon ein wunderbares Schlusswort, gäbe es nicht meine letzte Frage in jeder Folge. Georg, was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
Das ist eine große Frage. Der Nikolaus Hanoncourt hat sinngemäß gesagt, dass die Kunst die Verbindung zum Göttlichen ist, unsere Verbindung zum Göttlichen. Ich glaube, dass wir zurzeit in einer großen Gefahr sind, zu verarmen. Und ich meine jetzt gar nicht so sehr monetär, sondern im Umgang mit uns und mit uns selbst vor allem, aber auch natürlich innerhalb unserer Gesellschaft. Wenn man auf der Straße geht, jeder hat nur mehr große Kopfhörer auf, jeder schaut auf sein Handy, jeder ist nur mehr mit sich selbst beschäftigt, ja. Und es gibt kein Miteinander. Das Miteinander erodiert in einem Maße, wie man sich das gar nicht mehr, also ich hätte mir das nicht vorstellen können. So extrem. Das ist einmal das eine. Kunst und Kultur ist die Verbindung. ist einer von diesen großen Punkten, die die Menschheit verbinden kann, die uns auch die Möglichkeit geben kann, über etwas nachzusinnen, was jetzt vielleicht nicht so wichtig ist wie das tägliche Essen, ja, aber was etwas mit unserem Seelenheil zu tun hat. Ja. Und ein Mensch, der niemals das Erleben gehabt hat, eine gute Geschichte gehört zu haben oder einen schönen Film gesehen zu haben oder eine schöne Musik gehört zu haben. Wenn wir das alles nicht mehr hätten, dann wäre unsere seelische Verarmung auf eine Art und Weise, wo ich mir dann nicht mehr sicher bin, ob überhaupt noch ein Überleben möglich ist. Also für mich ist das ein ganz, ganz wesentlicher Anteil in unserem Leben. Und ich sage das jetzt nicht aus wirtschaftlichen Hintergedanken, weil ich halt jetzt ein Interpret bin, der halt irgendwie auch seine Musik verkaufen muss oder so. Also gar nicht, ja. Ich hab jetzt gerade eine völlig irre Zeit hinter mir. Wir sind umgezogen und ich habe mich vor 2 Tagen endlich wieder zu den Noten setzen können. Und ich habe nicht immer eine Sehnsucht nach Noten, also gar nicht. Ja? Also ich muss nicht jeden Tag Musik hören oder so. Aber ich war dann so froh, dass ich wieder diese Nahrung zu mir nehmen konnte. Und das ist gar keine einfache Nahrung, weil da geht es ums Floster Medusa von Henze, ja? Was ich gerade für die Salzburger Festspiele einstudiere. Also gar nicht einfach. Die Anregung, das Denken, die Bewegung, das Nicht-Stillhalten, das ist das Wesen des Lebens. Und ein großer Anteil davon kann durch Kunst und Kultur vorangetrieben werden.